Podcast 10, The Wicked Mew, mit mir, Nils Hansen.
Und mit Stefan Kuller.
Und in dem Podcast oder in diesem Podcast reden wir über, also wir haben eine neue Ankündigung zu machen und danach wird der Stefan euch ein bisschen Feedback zu euren abgegebenen Globalübungsblättern geben, also häufig gemachte Fehler oder was gut gemacht wurde oder wo man anders überlegen sollte. Und unsere Ankündigung ist, dass wir uns jetzt auch eine Facebook-Seite zugelegt haben. Auch einfach, dass ihr schneller auf die Podcasts zugreifen könnt oder auch aktuell immer seht, wann ein neuer Podcast online ist. Und bei Facebook heißen wir auch The Wicked Mew. Das könnt ihr oben einfach in die Suchzeile eingeben, dann müsstet ihr zu uns kommen. Und ihr könnt dort die Podcasts auch direkt anhören. Das heißt, ihr müsstet nicht erst irgendwie bei Facebook schauen, es ist wieder einer online und dann noch auf unsere Homepage gehen, sondern ihr könnt direkt dort die Podcasts anhören, um dann die wiederum downzuloaden und sie dann irgendwie unterwegs auf dem iPod zu hören oder so. Dazu müsst ihr noch nach wie vor auf die Homepage gehen und das dort über die Homepage machen. Ja, aber jetzt, ich denke, viele von euch sind bei Facebook. Cool wäre natürlich, wenn ihr uns auch liked, wie es so schön heißt, weil dann unser Status bei Facebook steigt, dann kriegen wir Geld nicht, aber dann können wir, glaube ich, leichter gefunden werden oder sowas. Also das wäre natürlich cool.
Alles klar. Gut, dann werde ich mal beginnen mit einem Feedback zum Globalübungsblatt 2. Ich habe heute die Blätter korrigiert und die ich korrigiert habe, liegen jetzt auch im Fach. Ich gehe einfach mal die Punkte durch, die mir aufgefallen sind. Zum einen müsst ihr ganz genau aufpassen zwischen Riemann-Integralen und Lebesgue-Integralen zu unterscheiden und diese beiden Integrale nicht zu verwechseln. Auch wenn die Schreibweise für beide Integrale ähnlich sind, sind sie doch sehr grundverschieden in ihrer Definition und insbesondere auch in ihren Eigenschaften. In Folge 4 sind wir schon mal auf diesen Punkt, haben wir uns schon mal über diesen Punkt unterhalten und dort festgestellt, dass es Funktionen gibt, die zwar Lebesgue integrierbar sind, aber die nicht Riemann integrierbar sind. Und es ist so, der Zusammenhang, immer wenn ihr etwas mit Stammfunktionen ausrechnet, also den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung benutzt, um Integrale zu berechnen, benutzt ihr das Riemann-Integral. Wenn ihr euch aber, wie jetzt in dieser Vorlesung, auf dem Gebiet der Lebesgue-Integrale befindet, müsst ihr immer zunächst erstmal begründen, warum ihr dieses Lebesgue-Integral in ein Riemann-Integral umwandeln könnt. Wir hatten dazu bereits einen Satz im Skript bewiesen und das ist der Satz, dass auf beschränkten Intervallen das Riemann wie auch das Lebesgue-Integral übereinstimmen. Genauer, auf abgeschlossenen beschränkten Intervallen stimmt das Riemann und das Lebesgue-Integral überein. Wenn ihr jetzt ein uneigentliches Riemann-Integral habt, so wie es in Aufgabe 1 der Fall gewesen ist, wenn ihr 1 durch Wurzel aus Betrag von x zum Beispiel von 0 bis 1 integriert, dann ist dies ein uneigentliches Integral. Da müsst ihr den Zusammenhang mit dem Lebesgue-Integral noch herausarbeiten. Hier ist die Vorgehensweise ähnlich wie die aktuelle Aufgabe auf dem Tutoriumsblatt. Ich glaube, das ist Aufgabe 12. Wo ihr auch den Zusammenhang zwischen dem uneigentlichen Riemann-Integral und dem Lebesgue-Integral ausarbeiten müsst mit Hilfe des Satzes von Levy. Gut. Weiter. Unterscheidet auch die Begriffe messbare Menge und messbare Funktion. Beide Begriffe sind verschieden in ihrer Definition und Anwendung. Insbesondere, was ja offensichtlich ist, dass Funktionen keine Mengen sind. Dementsprechend ist auch problematisch, wenn ihr sagt, okay, meine Funktion f ist die Vereinigung von zwei anderen Funktionen. Weil dies, je nachdem, welchen Funktionsbegriff ihr benutzt, ihr es so nicht schreiben könnt. Es gibt eine Möglichkeit, wo es der Fall ist, und zwar genau dann, wenn ihr Funktion als Relation eingeführt habt. Was aber nicht unbedingt immer der Fall ist und was jetzt auch nicht unbedingt gang und gäbe ist. Wem das Ganze interessiert, jetzt Stichpunkt, dass man Funktionen über Relationen definiert und so dann Begriffe wie Vereinigung und Durchschnitt von Funktionen bilden kann, den verweise ich einfach mal auf das Mathe für Nicht-Freaks Buch. Dort gibt es ein Kapitel über Abbildungen und dort insbesondere einen Abschnitt, wie Abbildungen als Relationen definiert werden können. Aber das nur am Rande. Also unterscheidet streng zwischen messbaren Mengen und messbaren Funktionen. Und insbesondere unterscheidet, wann die Rede ist von messbaren Mengen und wann die Rede ist von messbaren Funktionen. Und wann was bewiesen werden muss. Insbesondere ist es so, dass eine messbare Funktion nicht dann messbar ist, wenn ihr Definitionsbereich messbar ist. Dieser Zusammenhang gilt im Allgemeinen nicht. Das ist halt eine Sache. Es gibt hier eine kleine Anwendung. Wenn der Definitionsbereich eine Nullmenge ist, dann ist jede Funktion darauf messbar. Aber wenn ihr nur die endliche Messbarkeit von der Definitionsmenge habt, dann könnt ihr noch nichts aussagen. Eine weitere Sache, die auch die erste Aufgabe betrifft, ist das Ausrechnen von den Integralen, wenn ein Betrag drin vorkommt. Hier gab es den Fehler, dass einige von euch die Integrale so ausgerechnet haben, als wenn keine Betragsstriche dastehen würden und dann hinterher einfach Betragsstriche gesetzt haben, was falsch ist. Wie rechnet man Integrale aus, wenn im Integrand ein Betrag vorkommt? Hier muss man eine Fallunterscheidung dahingehend vornehmen, wo der Integrand größer ist als 0 oder kleiner ist als 0 und dann dementsprechend die Betragsstriche auflösen. Ich mache mal ein Beispiel. In der Aufgabe, also in der ersten Aufgabe des zweiten Globalübungsblattes, musstet ihr das Lebesgue-Integral von 1 durch Wurzel, Betrag von x dx über dem abgeschlossenen Intervall minus 1 bis 1 ausrechnen, wobei an der Stelle 0 dieser Funktion der Wert unendlich zugeordnet wird. Ihr wisst, für den Flächeninhalt des Integrals ist das irrelevant, weil wenn ihr im Definitionsbereich halt eine Nullmenge wegnimmt, also nur die 0 wegnehmt, dann verändert ihr nichts am Integral. Auch nicht an der Messbarkeit und dementsprechend kann man dieses Lebesgue-Integral auch schreiben als das Lebesgue-Integral der Funktion 1 durch Wurzel Betrag von x über die Menge minus 1 bis 1 ohne die 0. Jetzt geht es darum, dieses Integral auszurechnen. Hier haben viele von euch den Zusammenhang gesehen. Okay, man nimmt zunächst einmal das uneigentliche Riemann-Integral von minus 1 bis 0 und dann von 0 bis 1 der Funktion 1 durch Wurzel Betrag von x. Hier gibt es das Problem, dass ihr den Zusammenhang zwischen Lebesgue und Riemann-Integral beweisen müsst. Wie ihr dies macht, ist ziemlich ähnlich zu dem, was im Tutoriumsblatt geschieht, deswegen gehe ich jetzt nicht mehr darauf ein. Aber es geht jetzt erstmal darum, die Stammfunktion zu bestimmen. Okay, wenn ihr das uneigentliche Riemann-Integral von 0 bis 1, 1 durch Wurzelbetrag von x habt, dann ist es ja per Definition der Limes von k gegen 0, wobei k größer ist als 0, von k bis 1, vom Integral von k bis 1 der Funktion 1 durch Wurzelbetrag von x. Das heißt, ihr setzt dort die Definition der uneigentlichen Riemann-Integrals ein. Wenn ihr jetzt so ein Integral habt, also ein Integral von k bis 1 und k ist eine Zahl größer als 0, dann wisst ihr, dass der Betrag von x, also dass x innerhalb dieses Intervalls positiv ist. Das heißt, ihr könnt den Betrag weglassen und müsst dann die Funktion 1 durch Wurzel x integrieren mit der Stammfunktion 2 mal x hoch 1/2. Anders sieht's aus, wenn ihr im Bereich von minus 1 bis k integriert und k ist kleiner als 0. Hier ist x negativ, das heißt der Betrag von x ist minus x. Und ihr müsst dort das Integral von 1 durch Wurzel aus minus x bestimmen. Und 1 durch Wurzel aus minus x hat die Stammfunktion minus 2 mal in Klammern minus x hoch 1/2. Und wenn ihr dies ausrechnet, dann bekommt ihr auch das erwartete Ergebnis 2 heraus. Analog ist die Sache, wenn ihr über den Betrag von Sinus x integriert über irgendeinen Bereich. Ihr müsst das Integral zerlegen in Einzelintegrale, dort wo der Sinus positiv ist und dort wo der Sinus negativ ist. Dann dementsprechend dort die Betragsstriche weglassen. Also wenn der Sinus x positiv ist, dann könnt ihr die Betragsstriche weglassen. Wenn Sinus x kleiner ist als 0, dann ist der Betrag von Sinus x gleich minus Sinus x. Und dementsprechend bekommt ihr, je nachdem welchen Bereich ihr betrachtet, entweder minus Cosinus x oder Cosinus x als Stammfunktion heraus. Und das unterscheidet sich dann auch. Okay, das soweit zur ersten Aufgabe. Und wenden wir uns nun zur zweiten Aufgabe zu, wo ihr beweisen sollt, wenn a eine kompakte Menge ist und f auf a eine stetige Abbildung ist, dass diese Funktion integrierbar ist. Erste Sache, wenn da steht kompakte Menge, heißt das nicht, dass diese Menge ein Intervall ist. Es gibt auch kompakte Mengen, die kein Intervall sind. Ganz einfaches Gegenbeispiel dafür ist die Vereinigung der kompakten Menge, des kompakten Intervalls 1, 2 mit dem kompakten Intervall 2, 3. Das ist eine kompakte Menge, weil es eine Vereinigung ist von zwei kompakten Mengen, aber selbst kein Intervall, weil diese Menge insbesondere nicht zusammenhängend ist. Zweitens, viele von euch haben festgestellt, dass der Weg darüber geht. Ihr wisst, wenn a eine kompakte Menge ist und f eine auf a definierte stetige Funktion, dass diese Funktion auf a ihr Maximum und ihr Minimum annimmt. Dann haben sie dieses Minimum angenommen und eine Approximation des Integrals nach oben und nach unten hingetan. Was hier vielfach fehlte, war eine vollständige Fallunterscheidung. Denn im Allgemeinen wurde der Fall angenommen, dass das Maximum der Funktion größer gleich ist als 0 und das Minimum kleiner gleich ist als 0. So kann der Graph oberhalb der x-Achse durch die Länge von a mal dem Maximum approximiert werden, nach oben hin. Diese Vorgehensweise gilt nicht, wenn sowohl das Maximum als auch das Minimum Moment. Ach Mann, das ist schade. Das ist echt schade, Leute. Ich stelle gerade fest, während ich hier euch dieses Feedback gebe, dass ich quasi einen Fehler gemacht habe und dass ihr dennoch diese Fallunterscheidung machen könnt. Also dennoch, okay, dann nutze ich gleich die Chance an all diejenigen von euch, wo ich euch Punkte abgezogen habe, weil ich gemeint hätte, dass ihr keine vollständige Fallunterscheidung gemacht habt. Möchte mich entschuldigen, dass ich halt diese Punkte abgezogen habe, denn die anderen Fälle, dass das Maximum wie auch das Minimum größer gleich ist als 0, beziehungsweise dass das Maximum wie auch das Minimum kleiner als 0 ist, kann man auf den Fall Maximum größer gleich 0 und Minimum kleiner gleich 0 auf eine triviale Art und Weise zurückführen. Überlegt euch mal da, in welchem Fall das ist oder wie ihr das ausrechnen könnt. Dennoch möchte ich euch darauf hinweisen, denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle von euch diese drei Möglichkeiten im Kopf hatten, als sie die Aufgabe ausgerechnet haben. Und Wie gesagt, nochmal Entschuldigung für die, wo ich jetzt unnötig Punkte abgezogen habe. Naja, kann auch mal passieren, dass dem Korrektor da ein paar Fehler passieren. So. Ich schaue weiter auf meine Liste und habe zum Abschluss noch zwei Punkte, zwei allgemeine Punkte. Zum einen, wenn ihr neue Funktionen definiert, beachtet, dass ihr sowohl den Definitions- als auch den Wertebereich eurer Funktion angebt. Das ist wichtig, denn zwei Funktionen sind nur dann identisch, wenn sie nicht nur dieselbe Zuordnungsvorschrift haben, sondern wenn auch der Definitionsbereich und der Wertebereich identisch sind. Warum dies so ist, könnt ihr auch im Mathe für Nicht-Freaks Kapitel zu Abbildungen nachlesen. Dies ist wichtig. Deswegen mache ich nochmal aufmerksam, weil wenn ihr den Wertebereich nicht angebt und sich der Leser dies selber erschließen soll, dann ja, kann er den Beweis nicht nachvollziehen. Also für mich war es da nicht möglich zu sagen, ob euer Beweis wahr oder falsch ist, denn das basierte grundsätzlich darauf, wie euer Definitionsbereich ausgesehen hat für diese Funktion und wie ihr dann darüber argumentiert habt. Und dementsprechend wusste ich halt nicht, ob euer Gedankengang dann in diesem Beispiel richtig oder falsch ist. Also nochmal, wenn ihr neue Funktionen definiert, dann gebt sowohl den Definitions- als auch den Wertebereich der Funktion an. Und hier könnt ihr die normale Schreibweise benutzen, also zunächst Name der Funktion, wenn unsere Funktion f heißt, Doppelpunkt, Definitionsbereich, dann dieses Schrägstrich, Wertebereich, Doppelpunkt, Variablenname des Argumentes, dann kommt wieder ein Pfeil und dann die Zuordnungsvorschrift. Also die Schreibweise, die ihr schon kennt. So, und zum Schluss. Insbesondere ein Hinweis nochmal zur ersten Aufgabe und da zur dritten Teilaufgabe, wo ihr die Funktion habt, die auf einen zweidimensionalen Definitionsbereich definiert ist. Beachtet, wenn euer Dimensionsbereich n-dimensional ist, dann ist das Maß unter dem Graphen, welches ihr bestimmen sollt, n plus 1 dimensional. Wenn ihr also, wie in den ersten zwei Teilaufgaben, R als Definitionsbereich habt oder irgendeine Teilmenge von R, dann müsst ihr als Integral über die Funktion einen Flächeninhalt bestimmen. Also das Maß eines zweidimensionalen Objekts. In der Teilaufgabe 3 wiederum ist euer Definitionsbereich zweidimensional. Das heißt, was ihr hier zu bestimmen habt als Integral, ist ein Volumen. Ihr habt das Volumen unter den Graphen zu bestimmen und das ist ein dreidimensionales Objekt und kein zweidimensionales Objekt. Also beachtet, wenn euer Definitionsbereich n-dimensional ist, dann ist diese Menge, wozu ihr beim Integral das Maß nehmen müsst, also die Menge unter dem Graphen, ein n plus 1 dimensionales Objekt. Okay, das soweit von mir zum Globalübungsblatt 2. Wenn ich noch weitere Blätter dann in Zukunft korrigiere, es ist noch nicht raus, ob dies dann auch der Fall ist, weil wir sind halt drei Korrektoren, es geben aber halt leider noch nicht so viele ab, dass diese drei Korrektoren wirklich ausgelastet sind. Insofern wechseln wir uns einfach wöchentlich ab. Weiß ich noch nicht, ob ich in Zukunft auch weiter Blätter korrigieren werde. Sollte dies aber der Fall sein, dann werde ich auch hier über den Podcast euch einfach das Feedback geben, was mir halt bei der Korrektur aufgefallen ist. Und nicht wie im letzten Jahr halt, die dieses Feedback auf die Tutorium-Seite extra stellen. Genau, nutzt die Möglichkeiten, nochmal uns auch auf Facebook zu folgen. Es wird dann auf der Internetseite, werdet ihr dann auch den Link finden oder halt alternativ sucht zu Wicked View bei Facebook. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend oder was ihr auch gerade momentan für eine, ja, Tageszeit habt.